Deutschlandfunk. Hintergrund. Einwanderung, Rentner, Roboter. Lösungen für den Arbeitskräftemangel. Eine Deutschlandfunkproduktion von März 2023. Von Isabel Fanrich Lautenschläger.
Hier steht keine Verkäuferin mehr hinter der Fleischtheke. Im Dezember hat Steffen Schütze ein neues Geschäft eröffnet. Der Inhaber der Metzgerei Hack betreibt in Freising, nördlich von München, nun auch einen Smart Store.
Wir haben Fertiggerichte da, wie Gulaschsuppe, Currywurst und sowas im Glas, was wir alles selber kochen. Und dann halt die klassischen Metzgereiprodukte, Würstel, Aufschnitt, Leberkäse. Und dann kann der Kunde sich das alles raussuchen, was er gerne hätte. Dann gibt es eine Bezahlschacht. Dort legt er die Produkte alle mit einmal rein. Und in diesem Bezahlschacht werden diese RFID-Chips ausgelesen und erkannt. Das ist aber eine Sache von einer Sekunde. Und dann sagt er bloß noch bestätigen und dann nimmt er die Ware und kann schon wieder gehen.
Der eigens gebaute Container mit dem Namen Metzgerei Hack 24 hat 7 Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet. Dort gibt es außer Fleisch- und Wurstwaren auch Milch, Butter und Käse, ebenfalls aus regionaler Produktion.
Der Kunde an sich muss sich einmal übers Handy registrieren, Namen, Adresse, also eine E-Mail-Adresse hinterlegen, so wie es in jedem Online-Shop halt auch typisch ist, und ein Payment hinterlegen, also entweder Kreditkarte oder eine EC-Karte. Und dann bekommt man einen QR-Code, den hält man aus und gibt es einen QR-Code-Leser an die Tür und dann kann man reingehen und innen wie in einem Mini-Supermarkt einkaufen.
Als sich der Metzgermeister 2008 selbstständig machte, hatte er 4 Mitarbeiter. Mittlerweile sind es 30, darunter 3 Auszubildende. Als Kunden ihn jedoch drängten, ein weiteres Geschäft im benachbarten Stadtteil zu eröffnen, sträubte er sich. Zu schwierig sei die Personalsuche.
Na, es geht nicht. Ich bin froh, wenn der eine Laden, wenn ich hier genug Leute habe und ich werde nicht meine Probleme verdoppeln und einfach noch ein zweites Geschäft aufmachen. Und über diese Technik habe ich gesagt, okay, das können wir jetzt mal probieren. Und ich wusste ja auch nicht, nehmen es die Kunden an oder sagen sie, der spinnt total, was er jetzt da macht, aber es wird super angenommen.
Der Smart Store eröffnete im Dezember 2022. Mittlerweile haben sich mehr als 3.300 Kunden registriert. Personal- und Nachwuchsmangel bestimmen das Geschäft im bayerischen Metzgerhandwerk. Fachkräfte und Aushilfen fehlen in den rund 1.300 Handwerksmetzgereien, an allen Ecken und Enden, sagt Lars Bubnick, Geschäftsführer beim Landesinnungsverband für das bayerische Fleischerhandwerk. Sie fehlen im Verkauf und in der Lieferung, aber auch in der Produktion von Wurst- und Fleischwaren. Als besonders erschreckend bezeichnet Bubnick die allerneueste Entwicklung.
Es ist das erste Jahr, wo wir weniger Auszubildende im Verkauf haben als in der Produktion, also für den Beruf Fleischer. Und das hat es im Prinzip hier bei uns noch nie gegeben. Das war immer andersrum. Was auf uns zurollt die nächsten Jahre, ist ja erst noch, dass die geburtenstarken Jahrgänge häppchenweise in den Ruhestand gehen. Also gerade im Verkauf haben wir in vielen Bereichen ein sehr, sehr hohes Durchschnittsalter. Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber irgendwann gehen die auch in den Ruhestand.
Die demografische Entwicklung, die Alterung der Gesellschaft, ist derzeit auch bei der Metzgerinnung das ganz große Gesprächsthema. Lars Bubnick macht aber auch weitere Ursachen für die Engpässe beim Personal verantwortlich. Wer in Deutschland studiere, sei besser angesehen. Ausbildungsplätze würden teilweise nicht mehr besetzt. Außerdem herrsche in der Gesellschaft ein furchtbar veraltetes Bild vom Metzgerberuf als schlecht bezahlter Knochenarbeit, sagt er. Dabei sei das Gegenteil der Fall, die Produktion mittlerweile hochtechnisiert, der Verkauf modern, die Bezahlung gut.
Nehmen Sie allein unsere Ausbildungsvergütungen her, die wir dieses Jahr weiter natürlich anpassen werden. Wir liegen im ersten Lehrjahr bei im Durchschnitt 1.000 Euro bis 1.300 Euro im dritten Lehrjahr. Und viele Betriebe gehen über diese tariflich vereinbarten Ausbildungsvergütungen noch deutlich drüber, geben noch zusätzliche Benefits wie eine betriebliche Altersvorsorge, Smartphone, Zuschüsse zum Führerschein, Tankkarten etc. Also ich denke, da schöpfen die Betriebe alles aus, was geht.
Aber das reicht trotzdem nicht. Manche Metzgereien schließen bereits einen Tag pro Woche, zum Beispiel montags, wenn weniger Kundschaft kommt. Andere stellen Verkaufsautomaten vors Geschäft, wo sich bei gutem Wetter jederzeit Steaks und Grillwürste ziehen lassen. Oder das Geschäft besteht nur noch aus dem Automaten, wie eben bei der Metzgerei Hack. Der Arbeitskräftemangel in Deutschland ist eklatant, bestätigt Jutta Rump, Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Derzeit gäbe es knapp 2 Millionen offene Arbeitsstellen, von denen ungefähr 700.000 als nicht besetzbar gelten.
Das müssen wir einfach ganz klar mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir uns dann anschauen, wer die Speerspitze dieser Entwicklung sind, dann überrascht uns das, glaube ich, nicht. Das sind die Gesundheit- und Pflegeberufe, die Betreuungsberufe. Das sind soziale Berufe und Bildungsberufe. Dann taucht das Handwerk direkt im Anschluss auf, gefolgt von den IT-Berufen. Und dann kommt auch schon Metall- und Elektroindustrie.
Dass Fachkräfte, die eine duale Ausbildung oder ein Hochschulstudium absolviert oder sich durch langjährige Erfahrungen Wissen angeeignet haben, rar sind, das habe sich schon kurz nach der Wirtschaftskrise 2008 abgezeichnet. Einen allgemeinen Arbeitskräftemangel sieht die Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability im pfälzischen Ludwigshafen erst seit ungefähr 2 Jahren. Dass nun auch unqualifiziertere sogenannte Basisarbeiter fehlen, schlage im Alltag jetzt richtig durch.
Ich darf bitte daran erinnern, wie wir letzten Sommer in Urlaub gefahren sind. Wie häufig haben wir auf Züge gewartet? Wie häufig haben wir, wenn wir geflogen sind, auf ein Flugzeug gewartet oder gar auf die Koffer gewartet? Und im schlimmsten Falle sind die Koffer auch verloren gegangen. Das heißt, die Prozesse, gerade jetzt, wenn wir das im Transportwesen als Beispiel mal nehmen, die sind einerseits gerissen gewesen angesichts der Pandemie und dem damit verbundenen Effekten, aber sie sind auch gerissen, weil uns das Personal fehlt.
Die Pandemie hat die Situation auch in anderen Bereichen verschärft. Mitarbeitende von Hotels und Gaststätten etwa seien in die Produktion oder in den Dienstleistungsbereich abgewandert, auf Stellen also, die mit geregelten Arbeitszeiten und gleichbleibendem Einkommen verbunden sind. Dass nur wenige zurückkehrten, als nach der Pandemie die Cafés und Restaurants wieder öffneten, hält die Professorin nicht für verwunderlich. Wer will schon am Wochenende und abends arbeiten oder sich vom Trinkgeld abhängig machen, fragt sie. Die Verschiebung von Personal habe den Arbeitsmarkt nachhaltig geprägt.
Wir haben tatsächlich einen Arbeitsmarkt, der von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gedreht ist und das schon seit längerer Zeit. Und damit ist klar, wer hat die Wahlmöglichkeiten und wer hat die Macht auf dem Arbeitsmarkt. Und das haben tatsächlich und in den zukünftigen Jahren noch mehr die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Die Ursachen für den Arbeitskräftemangel liegen nach einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, auf der Hand. Die Nürnberger Forschenden erwarten, dass die Zahl der Menschen in erwerbsfähigem Alter bis 2035 infolge der Bevölkerungsentwicklung um über 7 Millionen sinkt. Derzeit arbeiten in Deutschland knapp 46 Millionen Menschen. Allerdings sei nicht nur entscheidend, wie viele Personen auf dem Arbeitsmarkt prinzipiell zur Verfügung stehen, sondern wie viele von ihnen tatsächlich erwerbstätig sind und in welchem Umfang. Jutta Rump hält das Problem ein Stück weit für selbstgemacht.
Und zwar dahingehend selbstgemacht, es gibt Gruppen, die sind einfach unterdurchschnittlich auf dem Arbeitsmarkt vertreten. Das gilt einerseits für Menschen mit Migrationshintergrund, das gilt zweitens für Menschen, die älter sind. Und bei Frauen ist es weniger die Erwerbsbeteiligung, die nähert sich nämlich denen von Männern an. Aber wir sehen bei Frauen, dass das Arbeitsvolumen eher niedrig ist. Und das ist ein Zeichen für eine sehr hohe Teilzeitquote.
Was tun? Das IAB in Nürnberg sieht einen Teil der Lösung darin, bis zu 3,4 Millionen Frauen und ältere Menschen, gemeint sind 60- bis 69-Jährige, in Arbeit zu bringen. Außerdem müssten mehr Vollzeitstellen geschaffen und Arbeitszeiten ausgeweitet werden, heißt es im Bericht. Das sieht Evelyn Räder jedoch kritisch. Die Leiterin der Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund hält es nur im Einzelfall für sinnvoll, Menschen im Rentenalter wieder zum Arbeiten zu bringen. Ganz anders bei den Frauen, die im europäischen Vergleich sehr häufig in Teilzeit arbeiten würden. Der Minijob sei das falsche Signal, wenn die weiblichen Fachkräfte stärker eingebunden werden sollen.
Das ist noch verstärkt worden, indem man diese sogenannte Minijobregelung im letzten Jahr dynamisiert hat. Das heißt, die steigt jetzt praktisch parallel zum Mindestlohn und damit hat man sie verstetigt. Also dieses Arbeitsverhinderungsmodell bei Frauen und die Frauen dann in der Regel ja auch unter dieser Minijobgrenze von zurzeit 520 Euro mit ihrem Verdienst bleiben. Ganz viele Minijobberinnen sind ja Frauen.
Politisch müsse hier nachgebessert werden. Evelyn Räder fordert, das vorhandene inländische Fachkräftepotenzial besser zu nutzen. Unternehmen müssten wieder stärker die Verantwortung übernehmen, junge Menschen auszubilden und diese durch bessere Bezahlung dazu motivieren. Dass die Bundesregierung derzeit an einem Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung arbeitet, hält sie für sinnvoll, bezweifelt aber, dass die Lage sich dadurch verbessert. Das Verfahren müsse vereinfacht werden und die Menschen bräuchten Schutz vor Ausbeutung sowie eine Perspektive, dauerhaft bleiben zu können.
Also wir machen sehr schlechte Erfahrungen mit der Arbeitskräftezuwanderung aus Drittstaaten, wie sie zum Beispiel die Westbalkan-Regelung ermöglicht, die jetzt entfristet werden soll, weil die Menschen nicht gut geschützt sind vor Arbeitsausbeutung. Das trifft sich ja nicht auf alle Betriebe zu, aber wenn ein Betrieb die Situation der Menschen ausnutzt, die weitestgehend nicht über ihre Rechte informiert sind und die Sprache in der Regel nicht beherrschen, dann läuft dieser Betrieb auch kaum Gefahr, aufgedeckt zu werden, weil die Kontrollen einfach viel zu lückenhaft sind.
Marcel Mika hat es ohne das Gesetz geschafft. Im Frühjahr fing bei ihm ein neuer Mitarbeiter aus Indien an. Mika leitet einen Betrieb für Feuerwehrtechnik, die FTM Service GmbH in Brandenburg, südwestlich von Potsdam. Damit erhöhte der Unternehmer die Zahl seiner Vollzeitmitarbeiter auf 14, inklusive zweier Auszubildender. Es sei unmöglich gewesen, für diese sehr spezielle Branche einen Kfz- oder Industriemechatroniker zu finden, der dann noch weitergebildet werden muss.
In unserem Fall war es ein Zufall. Hat mich ein Bekannter angesprochen, der im Ausland gearbeitet hat, speziell in Indien, also in Mumbai, und hat dort diesen Mitarbeiter persönlich kennengelernt und hat mich dann gefragt, wie sieht's aus? Ich hätte jemanden, der würde gerne nach Deutschland kommen, der würde super in dein Unternehmen passen und vor allen Dingen für mich unschätzbar, er ist schon in dieser Branche unterwegs in Indien.
Die Bewerbung und das folgende Prozedere waren für beide Seiten schwierig. Die ersten Gespräche über das Gehalt und eine mögliche Unterkunft fanden per Videokonferenz statt, mithilfe einer Übersetzungssoftware. Angesichts der Bürokratie, vieler Anträge und dem monatelangen Warten auf ein Visum hätten sie fast das Handtuch geworfen, erzählt Marcel Mika. In der Zwischenzeit habe er jedoch ein Ferienhäuschen anmieten können und übernahm dafür vor der Ankunft seines neuen Mitarbeiters nicht nur die Bürgschaft, sondern auch die Kaution. Marcel Mika schildert das Ankommen des neuen Mitarbeiters.
Erstmal Unternehmen kennenlernen und Behördengänge und so weiter und so fort. Wir machen quasi auch ein gemeinsames Essen beim Inder im Nachbarort, dass er erstmal ankommt und dass wir uns erstmal vorstellen können. Und die erste Nacht schläft er bei mir und am nächsten Tag beziehen wir dann die Wohnung und hoffen, dass er so langsam ankommt und dass er nicht zu schnell Heimweh bekommt.
Ja. Bis 2035 müssten 3,7 Millionen Menschen zuwandern, rechnet das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung vor. Dann könne die demografische Schrumpfung auf dem Arbeitsmarkt ausgeglichen werden, vorausgesetzt, es arbeiten tatsächlich auch mehr Frauen und Ältere. Und vorausgesetzt, rund 2,7 Millionen Menschen arbeiten mehr, als sie das jetzt tun. Allerdings berücksichtigen diese Annahmen einen gesellschaftlichen Trend noch nicht, der der Wirtschafts- und Personalexpertin Jutta Rump Sorgen bereitet.
Das ist nicht nur ein Trend bei Jüngeren, das gilt quasi auch für die Älteren genauso, dass sie sagen, sie könnten sich schon vorstellen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um mehr in Balance zu bleiben, um auch Berufliches und Privates besser zu vereinbaren. In diesem Zusammenhang wird gerne auch auf die Vier-Tage-Woche fokussiert. Damit wären wir in einer 32-Stunden-Woche, was faktisch dann bedeutet, eine Arbeitszeitreduktion von 20%.
In den Zahlen des Nürnberger Instituts sei diese Entwicklung noch nicht berücksichtigt, sagt Jutta Rump.
In allen Prognosen, zumindest die mir bekannt sind, gehen wir nicht von diesem Szenario aus. Das heißt, dieser Trend, und wir nennen das die sogenannte Vollzeit-ähnliche Teilzeit, wird eigentlich nicht eingerechnet, sondern wir nehmen den Status quo, wie er heute ist, und versuchen quasi diese Lücke zu schließen, indem wir nämlich die Erwerbsbeteiligung und in diesem speziellen Fall wäre das das Arbeitsvolumen erhöhen.
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt könnte sich dadurch zusätzlich verschärfen. Die Folge davon, Arbeitnehmer und Nehmerinnen hätten noch freiere Wahl und wären noch eher bereit, den Job zu wechseln. Für Unternehmer wie Robin Sudermann spielt deshalb nicht allein das Werben um Arbeitskräfte eine Rolle. Es werde immer wichtiger, Beschäftigte im Unternehmen zu halten, sagt der Geschäftsführer von Talents Connect, einem Softwareentwickler für Personalmarketing. Retaining lautet das Fachwort dafür. Nicht mehr nur die sogenannten Leistungsträger sollen mit attraktiven Angeboten und Bildungsprogrammen bei der Stange gehalten werden.
Sondern ich muss mich um alle kümmern. Und das bedeutet, ich muss viel aktiver werden. Ich muss in Szenarien denken, welche Gruppe meiner ArbeitnehmerInnen könnte aus welchem Grund Wechselmotivation haben. Und muss dann entsprechend dem proaktiv begegnen. Und diese Proaktivität und diese Verbindung ins gesamte Unternehmen rein, in alle Fachbereiche rein, die stellt aus meiner Sicht jetzt viele Unternehmen gerade vor eine große Herausforderung.
Denn die Angestellten sitzen seit der Pandemie oft nicht mehr oder nur noch manchmal am selben Ort. Die persönliche Beziehung muss anders hergestellt werden, zum Beispiel über besondere Treffen etwa einmal im Monat oder jedes halbe Jahr an einem Wochenende. Unterm Strich geht es nach Ansicht von Robin Sudermann darum, eine andere Unternehmenskultur zu entwickeln. Über Löhne und Arbeitszeit allein jedenfalls würden Arbeitskräfte heute nicht mehr an einen Betrieb gebunden.
Sondern da geht es halt um den Arbeitsort, von dem ich es machen kann. Und das geht dann weiter in ein komplettes Benefit-Programm, dass sich der Beruf eigentlich mehr ums Leben dreht und dass die Leute auf einmal Jobs angeboten bekommen, die besser zu ihren Lebensumständen passen und deswegen eine Bereitschaft haben zu kündigen.
Mitarbeiterbindung, so schreibt auch Jutta Rump im HR-Report 2023, entsteht in erster Linie dadurch, dass ein Betrieb die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben fördert. Weitere wichtige Instrumente seien, die Mitarbeiterschaft am Unternehmenserfolg zu beteiligen, sie marktgerecht zu entlohnen und ihnen eine flexible Arbeitszeit zu ermöglichen. Trotzdem sei zu fragen, ob die Gesellschaft es sich eigentlich leisten könne, dass so viele Menschen weniger arbeiten möchten. Die Wirtschaftswissenschaftlerin schlägt dafür eine mögliche Lösung vor.
Können wir das eventuell lösen oder zumindest entschärfen, indem wir eine neue Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengruppe ins Gespräch bringen, nämlich den Kollegen Algorithmus, den Kollegen Roboter und die Kollegin Künstliche Intelligenz? Kann diese Gruppe uns Zeit schenken? Und diese Zeit können wir Menschen dann nutzen, und zwar für uns nutzen. Wenn wir das so betrachten, dann denke ich, dass genau das ein Rückenwind sein wird für das Thema Digitalisierung und digitale Transformation in den nächsten Jahren.
Lars Bubnick vom Bayerischen Metzgerhandwerk berichtet von ersten Robotern, die bereits im Einsatz sind. Zum Beispiel im schwäbischen Nersingen.
Wir haben einen tollen Betrieb in Bayern, der einen sogenannten Verkaufsroboter entwickelt hat. Das ist im Prinzip wie ein Roboterarm, wie man ihn aus der Automobilindustrie kennt, der 24/7, also 7 Tage die Woche, 24 Stunden, wo sie einkaufen können, der ihnen im Prinzip liefert, sie tippen aufs Display und sagen, ich möchte jetzt 4 Weißwürste, dann holt er ihnen aus dem Regal 4 Weißwürste oder vielleicht ein Rinderfilet oder was auch im Prinzip im Angebot gerade ist.
Für Steffen Schütze ist der Smart Store als Ergänzung zu seiner Metzgerei derzeit die beste Lösung. Damit die Regale täglich mit frischer Ware bestückt werden, beschäftigt er 4 Mitarbeiter auf 520-Euro-Basis. Für das Verpacken von Fleisch- und Wurstwaren, sagt er, sei kein Fachpersonal nötig. Allerdings rechnet der Unternehmer damit, dass er auch für den Betrieb seiner Metzgerei bald nicht mehr genug Mitarbeiter hat. In der örtlichen Berufsschule, die für 3 Landkreise zuständig ist, gibt es für den Verkauf nur noch 6 Auszubildende im 2. Lehrjahr.
Ich sehe auch in Zukunft vielleicht wirklich diese Lösung in einer Metzgerei aus beiden, dass man nur bis Mittag auf hat, dass ich sage, okay, ab 14 Uhr geht ein Rollo runter, aber ein Teil des Ladens ist immer noch geöffnet. Die Kunden können am Vormittag vorbestellen, können am Nachmittag zum Abholen kommen und die wichtigsten Dinge gibt es einfach in den Kühlregale und sie können das dort mitnehmen.
Weißwürste oder Schnitzel wären dann zwar verpackt und nur in bestimmten Mengen erhältlich, auch der Kundenkontakt sei eingeschränkt, doch besser so als gar keine Metzgerei mehr, sagt Steffen Schütze. Das sei eben der Kompromiss.
Das war der Hintergrund. Einwanderung, Rentner, Roboter. Lösungen für den Arbeitskräftemangel. Von Isabel Fanrich-Lautenschläger. Redaktion Frederik Rother.